Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Stellt euch vor, ihr dürft überall hinreisen, egal wohin. Es stehen zur Auswahl sowas wie der Grand Canyon in den USA. Ihr dürft aber auch in die Serengeti in Tansania. Von mir aus auch das Great Barrier Reef, also vor der Küste Australiens zum Beispiel. Es ist total eure Wahl. Ihr könnt auch was ganz anderes nehmen. Ulla hat sich für die Südsee entschieden. Das hört sich auf den ersten Eindruck vielleicht erstmal sowas nach Meer und Strand und vielleicht Tauchen an. Aber Ulla ist nicht ins Meer getaucht, sondern in den Krater eines Vulkans. Das war das Ziel, das sie sich ausgesucht hat. Dabei ist es nicht irgendein Vulkan, sondern, es wäre sonst langweilig, ein aktiver Vulkan, der Benbo. Liegt auf einer Insel, die zu Vanuatu gehört. Und das Tolle an dem Vulkan ist, der ist seit 20 Jahren, zumindest kann man das bei Wikipedia nachlesen, jeden Tag aktiv. Ulla, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, eine solche verrückte Aktion anzugehen?
Na, so verrückt ist es gar nicht. Ein Vulkan ist extremst faszinierend und deswegen wollte ich da schon auch als kleines Kind mir irgendwann mal so einen Vulkan anschauen. Und es hat lange gedauert, aber irgendwann musste ich mir diesen Traum erfüllen und habe ihn mir schlussendlich in Vanuatu erfüllt.
Aber ist doch gefährlich.
Ach nee.
Faszination, weil?
Man der Erde ganz nahe ist. Ich stehe unten am Lavasee, wir sind bis auf 50 Meter von diesem Lavasee entfernt und über mich drüber spritzen die Fontänen von dieser 1200 Grad heißen Lava. Natürlich nicht auf mich zum Glück, sondern sie fallen wieder in den See zurück. Aber ich merke, dass ich als Mensch noch nicht mal so groß wie ein Staubkorn bin, aber dass ich trotzdem ein Teil dieser Natur bin.
Die Reise zum Mittelpunkt der Erde machen wir heute Abend. Ulla Lohmann ist zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Ulla Lohmann ist zu Gast. Du bist Fotografin, du bist Expeditionsleiter, Expediteurin, Abenteurerin.
Das gibt's gar nicht. Es gibt
keine
weibliche Form.
Ich habe gerade überlegt, wie sagt man das? Du machst Expeditionen, hört sich irgendwie doof an. Eine Expediteurin? Hört sich irgendwie nach Spediteurin an oder so. Also Abenteurerin.
Nein, das gibt's nicht. Ich habe extra im Duden geguckt. Es gibt keine weibliche Form vom Abenteurer.
Echt?
Nein.
Aber das ist ja... Das erfinden wir jetzt einfach. Wir sagen, also du bist das und Autorin. Und du darfst ja am Anfang bei uns was wünschen, bevor wir auf deine Vulkanabenteuer zu sprechen kommen. Hier steht, Servus, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Ulla Lohmann. Erstens, du musst mir bei der Aussprache im Zweifelsfall helfen, Expedition zum Batutara. Steht in Klammern hinter für Sven, also für mich ist ein aktiver Vulkan auf der kleinen Insel Komba im Osten Indonesiens. Sagt dir der Vulkan was?
Na klar.
Hilf mir kurz, ist was für ein Vulkan?
Ein aktiver Vulkan. Also ich meine,
ist was Besonderes.
Ich könnte jetzt in den Vulkanismus reingehen, aber es ist einfach auch ein Vulkan, der sehr aktiv ist und auch sehr spannend wäre, um hinzukommen. Was sind denn die anderen Destinationen?
Das heißt aber, du warst noch nie da?
Nein.
Okay. Zweite Möglichkeit ist Expedition in die Vulkaneifel.
Da war ich schon, tatsächlich. Finde ich auch total schön.
Nah an deiner Heimat, ne? Also nah, Kaiserslautern kommst du her. Das heißt, wenn man so ein bisschen, was ist das dann Richtung Norden von euch aus, ne? Richtung Vulkaneifel?
Genau. Also Enkenbach-Alsenborn ist das kleine Dorf. In Kaiserslautern bin ich geboren. Enkenbach-Alsenborn wohne ich. Und da ist die Vulkaneifel, ja, ich glaube so 3 Stunden, kommt drauf an, wie man fährt, entfernt.
Häufig als Kind oder Jugendliche da gewesen? Also ist das so ein Ausflugsziel gewesen?
Ich bin viel in ganz Deutschland rumgetrampt, darf man ja nicht so laut sagen, aber tatsächlich da auch in die Vulkaneifel, weil einfach die Gegend dort schön ist.
Vulkaneifel heute, ist das ein langweiliges Ziel, wenn man guckt, was du sonst in der Welt so zu sehen kriegst, dass du sagst, naja, so dolle ist es da jetzt auch nicht mehr?
Ganz ehrlich, ich finde es überall spannend. Weil gerade auch beim Fotografieren hat man einen anderen Blick für die Gegebenheiten und die Landschaften entdeckt man anders. Und ganz oft ist es auch so, dass man wunderschöne Details entdeckt. Und durch dieses ganz genau Hinschauen und anders Hinschauen entdeckt man seine eigene Umgebung anders. Es ist egal, ob das am anderen Ende der Welt oder in der Vulkaneifel ist. Und die Leute machen eine Landschaft auch extrem spannend, weil es da an Geschichten gibt oder auch überall. Man muss einfach nur die Leute fragen, auf die Leute zugehen. Und ich finde, beim Fotografieren hat man das. Man möchte ja auch die Leute mit einbinden und die Kamera ist für mich auch so eine offene Einladung, auf die Leute zuzugehen und Fragen zu stellen.
Dritte Möglichkeit, oh, das habe ich gelesen, das spielt auf deinen Jugendforscht-Projekt an, aber du musst mir auch bei der Aussprache helfen. Rekonstruktion von Skelett und Lebensweise des Urlurchs. So, jetzt kommst du. Sklerocephalus Hauseri?
Häuseri. Sklerocephalus Hauseri, ganz genau.
Du hast nämlich, das habe ich gelesen, den Jugendforscht-Bundeswettbewerb gewonnen. Mhm. Damit, also mit diesem Urlurch.
Ganz genau.
Was hast du gemacht?
Ich habe mit 15 tatsächlich so ein Fossil entdeckt, 2 Meter groß, bei einer Grabung von der Polischa vom Naturkundemuseum in Bad Dürkheim, hat mich dann der Präparator Bernd Kraumann dazu ermutigt, dieses Tier, das ist vorher, das Skelett wurde noch nie entdeckt. Und er hat mich dazu ermutigt, dieses Tier zu rekonstruieren. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, habe diese ganzen Knochenteile schematisiert und alle aufgezeichnet und zusammengepuzzelt und dann quasi anhand der Lebensweise, anhand dieses Skelettes auf die Lebensweise Rückschlüsse gezogen. Das heißt, man sieht, wie sich es bewegt hat. Man kann auch anhand des Darminhaltes, der auch fossilisiert ist, sehen, was das Tier gegessen hat. Und ich habe so tatsächlich ein Bild des Lebens vor 280 Millionen Jahren anhand von diesen Knochen rekonstruieren können.
Und warum ist dann dein Name nicht im lateinischen Namen? Ich dachte, dann darf man so ein Stück seines Eigennamens mit in die Namensgebung einfassen.
Naja, als Forscher macht man das A nicht mit seinem eigenen Namen, sondern benennt jemand anders. Dann müsste er Graumanni heißen, quasi nach dem Präparator, dem mir da so viel geholfen hat. Aber ich habe tatsächlich nur das Skelett zum ersten Mal entdeckt. Der Kopf war schon vorher bekannt.
Wenn also du dich für eins entscheiden müsstest, die Expedition zum Batutara, ab in die Vulkaneifel oder nochmal die Rekonstruktion von Skelett und Lebensweise des Urlurchs, wofür entscheidest du dich?
Na, immer Expedition.
In die Vulkaneifel oder zum Vulkan?
Ich muss gestehen, zum Vulkan. Nein, war ich ja noch nie.
Ulla Lohmann ist zu Gast, hat das Buch geschrieben, ich mache das jetzt, meine Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und zwar geht es um eine Reise zum Vulkan, der in Vanuatu liegt. Hast du ein Lieblingsfoto vom Benbo? Das ist der Vulkan. Gibt's das?
Es gibt ein Foto, was vielleicht mein liebster Moment ist. Das habe ich mit dem Selbstauslöser gemacht. Das zeigt mich und meinen Mann, den Basti, so als Schattenriss vorm Lavasee. Und er hält meine Hände. Wir haben beide so eine Gasmaske um den Hals und er hält meine Hände. Und tatsächlich war das der Moment, wo er mir einen Heiratsantrag im Vulkan gemacht hat.
Nein.
Doch, wir waren 200 Meter tief im Vulkan drin. Auf der einen Seite brodelte der Lavasee und auf der anderen Seite wurde der Basti ganz nervös. Und hat mich dann eben in dem Moment gefragt, ob ich ihn heiraten möchte.
Mit Gasmaske, kann man da reden?
Na, also sie, zum Küssen hat er so schon um den Hals gehängt, und für die Frage auch. Aber wir haben die halt so um den Hals rum, weil die braucht man schon. Aber in dem Moment natürlich hat er sie schon abgenommen.
Hat der Druck auf dich ausgeübt und hat gesagt, also er ist ja ein guter Kletterer, wenn du jetzt nicht Ja sagst, nehme ich dich hier wieder nicht mit raus oder so? Also durftest du frei entscheiden?
Ich durfte so frei entscheiden, wie man denn nur kann, wenn auf der einen Seite so ein aktiver Lavasee brodelt und man eigentlich nur einen kleinen Schritt machen muss und dann ist man im Abgrund. Also diesen Ort hat er schon ganz geschickt gewählt, muss ich sagen.
Also hast du was geahnt? Also sowas plant? Er muss es ja zumindest wahrscheinlich geplant haben, oder?
Ja, aber ich wollte eigentlich nie heiraten. Das war immer so ganz, ganz, ganz weit weg von mir. Und ich habe da nicht so richtig drüber nachgedacht. Und auf einmal stellte er mir die Frage. Aber das war von mich von vornherein klar, dass das einfach bei uns beiden total passt. Und da habe ich einfach Ja gesagt.
Auch eine spezielle Form auf jeden Fall der Romantik.
Ja, aber ganz genau deswegen hat er mich auch gekriegt, glaube ich.
Wenn du den Vulkan mal jemandem beschreiben müsstest, der den nicht kennt.
Es ist wie so ein großer Trichter. Wie wenn man einen Küchentrichter nimmt und sich den dann anguckt, nur in Wirklichkeit viel, viel, viel größer. Wenn man ganz oben steht, am Kraterrand, sieht man überhaupt nichts. Also irgendwo ganz unten raucht es so ein bisschen vor sich hin. Aber man muss tatsächlich erstmal 200 Meter in den Vulkan rein, auf die erste Terrasse. Wir haben das in 3 Terrassen eingeteilt.
Das heißt, das sind so Vorsprünge, wo man immer so ein bisschen drauf im Zweifelsfall auch ein Zelt aufbauen kann? Oder wie breit ist dann so ein Vorsprung von so einer Terrasse?
Die erste Terrasse ist riesig. Da muss man tatsächlich, wenn man sich abseilt, bis vor zum Rand, wo man auf die zweite Terrasse runtergucken kann, muss man tatsächlich 5 Minuten oder
so groß sind die dann doch.
Laufen.
Okay.
Mhm. Ja, ja, das ist riesig. Also da ist Platz für eine ganze Kompanie von Zelten. Da könnte man irgendwie so ein, naja gut, nicht Wacken-Zeltlagergröße, aber schon so ein kleineres Open Air könnte man da schon drauf veranstalten.
Kann man da jederzeit hin? Also da wird es da schon so warm, dass man wirklich gucken muss, wie aktiv ist der Vulkan? Oder ist diese erste Terrasse immer sicher sozusagen?
Da ist es nicht heiß, aber wenn die Gase vom Vulkan zu dicht sind, kann man da auch nicht runter.
Okay.
Und man braucht auch ein Seil. Und wenn es regnet, wird es eben sehr gefährlich, dass die Kletterseile diesen sauren Regen nicht mögen. Wenn der Regen durch die aufsteigenden Gase des Vulkans fällt, wird er nämlich zum sauren Regen und das ist für die Kletterseile Gift. Das heißt, man kann auf die erste Terrasse nur, wenn die Bedingungen passen.
Das heißt, dahinter ist dann noch eine zweite und eine dritte Terrasse?
Genau. Man läuft dann eben seine 5 bis 7 Minuten zum Rand und kann dann auf die zweite Terrasse runtergucken. Das ist 150 Meter relativ steil, runterhängend, auch ein bisschen überhängend geht es dann runter. Und dort waren wir 2014 das erste Mal unten auf der zweiten Terrasse.
Okay.
Dann hat es nämlich leider, bevor wir uns auf die dritte Terrasse abseilen konnten, hat es leider angefangen zu regnen. Und wir wären fast unten geblieben, weil dieser saure Regen natürlich unsere Seile gedroht hat, kaputt zu machen.
Das heißt, die Seile werden dann morsch und reißen im Zweifelsfall?
Genau, und es gibt natürlich keine Untersuchungen darüber, wie lang so ein Seil beim sauren Regen hält.
Das will man nicht unbedingt rausfinden in dem Moment, ne?
Nein.
Und die dritte Terrasse ist dann nochmal wie weit von der zweiten runter? Wenn die ersten 200 Meter, dann nochmal 150 Meter runter und die letzte?
Das geht auch nochmal ungefähr 200 Meter, also das ist
also
quasi jede Terrasse.
Also insgesamt fast 500, 600 Meter tief dann wirklich in dem Vulkankegel drin.
Ganz genau.
Krass.
Ich habe ja anfangs beschildert, dass es einfach ein Trichter ist. Und wenn du da ganz unten bist und nach oben guckst, dann wird dir das absolut bewusst, dass man in der Erde gefangen ist. Man ist in so einem Trichter drin und guckt nach oben und der Himmel ist eigentlich nur noch ein ganz kleines Loch weit, weit oben über einem. Dabei bebt die ganze Zeit die Erde. Ich kam mir vor, als würde ich auf Wackelpudding versuchen zu laufen. Und diese Gerüche dazu, das ist ein ganz, ganz stechender Geruch in der Nase. Man braucht tatsächlich dann auch die Gasmaske teilweise, dass man wieder ein bisschen klar atmen kann, dass es nicht ganz so stinkt. Und dann kommt noch ein konstantes, ja, zu diesem Beben kommt so ein konstantes Rauschen noch dazu. Das ist wie so ein Kochtopf mit kochendem Wasser, nur viel, viel, viel lauter.
Sag mal eine Temperatur, um mal Außentemperatur, um so ein Gefühl zu kriegen, wie warm ist es da?
Das ist schwer einzuschätzen, weil ich muss gestehen, ich bin immer komplett verfroren. Ich war eben mit Freunden von Adobe im Restaurant essen und ich saß im Restaurant mit meiner langen Unterwäsche und mit 2 Daunenjacken. Das ist wirklich fürchterlich, das darf man überhaupt keinem Menschen der Welt sagen. Aber mir ist es im Vulkan drin nicht zu heiß. Also sind vielleicht so, also es ist unterschiedliche Temperatur, weil direkt vorne am Lavasee, wenn du ein bisschen über die Kante gehst, ist es 300-400 Grad heiß. Also man hat das Gefühl, das würde einem das Gesicht verbrennen. Mhm. Und wenn
das
man dann,
kennt man ja aus der Sauna, wenn du wirklich mal einen Aufguss bei 90 Grad machst und die heiße Luft kommt so rum, das merkt man dann schon deutlich als, es kann auch wehtun.
Ja, also man muss dann auch so, also ich konnte noch nicht mal fotografieren. Ich habe eine Kamera, ich habe die dann mit Hitzeschutzhandschuhen bedient, weil ich die Kamera über die Kante gehalten habe und es war mir einfach viel zu heiß. Ja.
Das heißt 2014? Habt ihr den ersten Versuch gestartet und den sozusagen auf zweiter Terrasse abbrechen müssen, weil der Regen einmal kam und ihr dann einfach Sorge haben musstet, dass das Equipment irgendwie kaputt geht?
Genau.
Ist in dem Moment dann Frust da gewesen? Also es ist ja damals schon wahrscheinlich bei der ersten Expedition Vorlauf und Planung gewesen, oder?
Also ich habe lange, lange Jahre davon geträumt, das endlich mal zu machen. Und wir hatten das mehrere Jahre immer schon mal versucht, so halbherzig. Da hat das nie das Wetter gepasst. Da hatten wir halt nicht das ganze Material, nicht das Geld für das ganze Material. Wir mussten über 10.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen, uns das ganze Klettermaterial kaufen. Und in dem Moment zu sagen, okay, wir investieren 3 Wochen Zeit, unser eigenes Geld, wir machen die Expedition. Und dann unten zu stehen und zu sagen, nee, wir müssen jetzt abbrechen, das ist richtig schwer.
Wer hat in dem Moment die Entscheidung getroffen? Ich kann mir vorstellen, das ist so ein Moment, wo man anfängt zu debattieren.
Bei uns ist der Vernünftigere immer der Basti. wir haben lange, lange, lange diskutiert, weil ich natürlich nicht abbrechen wollte, aber er wollte. Und wir haben uns da auch richtig gestritten.
Im Vulkan?
Ja. Allerdings nicht, ob wir jetzt abbrechen, sondern als wir uns dann entschieden haben, abzubrechen, haben wir uns darüber gestritten, wer wann hochgeht. Ja, weil wir wussten nicht, was gefährlicher ist. Ob man jetzt, wenn man als Letzter hochgeht, mehr in Gefahr ist oder ob man mehr in Gefahr ist, wenn man als Erster hochgeht und quasi die Seile ausprobiert, aber eben auch Steinschlag abbekommen kann, der die Seile durchtrennt, weil das ist alles durch den Regen natürlich extrem lose geworden. Oder ob derjenige, der noch länger unten bleibt,
die noch schlechteren Bedingungen dann einfach
weil
hat.
Weil das Seil durchgeweicht ist. Und da haben wir uns ganz nüchtern drüber unterhalten, wer wann zuerst sterben könnte. Und das wollte keiner, dass der andere dann zuerst stirbt.
Wer ist zuerst hochgeklettert hinterher?
Wir haben es dann, also wir haben dann einen Kompromiss gemacht. Wir haben das in zwei Etappen eingeteilt. Der Basti ist auf die erste Stufe zuerst hoch. Dann bin ich mit, also auf die zweite Stufe auch mit dabei. Wir hatten auch noch einen Freund von uns, einen Vulkanologe dabei, weil wir bei unseren wissenschaftlichen Expeditionen natürlich auch sehr, sehr gerne Experten dabei haben, denen wir mit unseren Kenntnissen ermöglichen, Messungen zu machen und Forschung zu betreiben. Der Thomas war noch dabei, also wir waren zu dritt. Mhm. Und wir haben dann alle auf der auf so einen mini kleinen Vorsprung gewartet. Und dann sind wir eben, der Basti ist dann wieder zuerst hoch und das letzte Stückchen haben wir dann gemeinsam gemacht. Es hat aber insgesamt, ich glaube, 6 oder 7 Stunden gedauert, bis dann irgendwann im Morgengrauen wir alle wieder oben waren. Dann waren wir heilfroh.
Ja, ich wollte gerade fragen, erleichtert oder doch traurig, weil es nicht geklappt hat? Das hätte ja auch der Moment sein können, wo man rauskommt und sagt, hey, wir haben es gepackt und das war es dann eben nicht.
Das war so knapp, wir hatten echt richtig Angst gehabt und der Thomas kennt sich dann ja auch nicht so aus und gerade das war unheimlich schwierig mit diesen aufgeweichten, nassen Seilen da aufzusteigen. Wir hatten die ganze Zeit auch, das war ein ausgetrocknetes Flussbett, das wir uns ausgesucht hatten zum Abseilen, aber aus dem ausgetrockneten Flussbett beim Regen wurde ein strömender Wasserfall und wir haben halt die ganze Zeit das Wasser von oben abgekriegt, das saure Wasser, das waren echt wirklich richtig eklige Bedingungen. Und wir waren einfach nur erleichtert, dass wir da alle drei das Heil nach oben wieder geschafft hatten.
Oder du hast gerade auch gesagt, bei diesem ersten Versuch, den ihr abbrechen musstet, als ihr versucht habt, in den Vulkan auf Vanuatu oder auf einer Insel von Vanuatu hinabzusteigen, dass ihr hinterher erleichtert wart. Also wenn man sich das anguckt von außen, ne, in Vulkan reinsteigen und das als Sehnsucht zu bezeichnen und so, wie soll ich das sagen, so psychologisch, hast du dich mal damit auseinandergesetzt, wie groß so deine Todessehnsucht ist?
Ich bin kein Adrenalin-Junkie.
Ach ja, genau, richtig. Das sagen Astronauten von sich ja auch. Alles ganz durchdachte Menschen.
Nein, aber ich habe tatsächlich, wenn es irgendwie beim Schlittenfahren zu schnell wird, da habe ich echt Respekt davor.
Aber was reizt dich dann so sehr an dem Vulkan?
Es ist diese Urkraft der Natur, der ich möglichst nahe sein möchte, weil ich das am ganzen Körper erfahren will. Und auch, ich kletter ganz viel in den Bergen, das sind auch Extremsituationen, weil die Sachen, die wir klettern, die sind auch oft relativ gefährlich, um Himmels Willen. Ich hoffe, dass meine Mami jetzt nicht zuhört.
Zu spät.
Mist. Aber diese Auseinandersetzung mit sich, mit der Natur und mit seinem Können und seiner eigenen Einschätzung über die Natur, das finde ich ganz wichtig, dass man auch selbst verantwortlich ist für Missgeschick, für einen Unfall, dass man einfach sich selbst gegenüber sich selbst verantwortlich ist. Und das fehlt heute in unserer Gesellschaft. Man schiebt immer gerne die Schuld anderen Leuten zu, wenn man sich verletzt. Ja, der Weg war nicht gut und da ist man einfach tatsächlich den Elementen ausgeliefert.
Aber Verantwortung zu übernehmen könntest du ja trotzdem in deinem Leben, ohne dich gleichzeitig dieser großen Gefahr auszusetzen.
Es ist nicht so gefährlich.
Das sagen ja alle.
Nein, das ist wirklich.
Das hat Uli Steck bis zum Schluss auch gesagt, bis er am Himalaya umgekommen ist.
Ja, leider.
Nein, aber ne, was ich damit sagen will, ist, es gibt immer wieder diese extremen Sachen, zu denen du ja, wenn man sich das anguckt, auch gehörst, die das machen. Ganz viele von denen sagen ja auch, das ist ja nicht so gefährlich und das ist so lange nicht gefährlich, bis genau dieser eine Schritt ja schief geht.
Ja.
Ich meine, klar, von außen, ich verstehe schon, von innen sieht das immer weniger gefährlich aus als von außen. Das begreife ich schon, aber.
Ich glaube, beim Vulkan sind es eher die alpinen Gefahren, die wir aus den Bergen kennen. Steinschlag kann das Seil kaputt machen. Okay, es kommt noch dazu, dass wenn es auf einer Fumarole, das ist eine Quelle von heißem Gas, die da austritt, wenn es da drüber liegt, dann kann es auch schmelzen. Aber man kann einfach von der Verankerung her Fehler machen. Also sind eher diese alpinen Gefahren und jetzt weniger die Gefahr des ausbrechenden Vulkans.
Weil man das früh genug mitkriegt und dann sozusagen vermeiden kann? Okay.
Ich wäre jetzt eigentlich tatsächlich auch in Vanuatu. Fürs BBC sollten wir dort einen Film machen. Aber wir mussten den Dreh verschieben, weil der Vulkan zu aktiv ist. Also ich hätte selbst gesagt, um Himmels Willen, super, der Vulkan ist aktiv, lass uns hinfahren. Aber der Basti und das BBC, die sind dann noch ein bisschen vernünftiger. Die haben dann gesagt, nee, es ist zu gefährlich. Lass uns das einfach lieber verschieben. Also da gibt es auch tatsächlich Faktoren, wo wir vernunftsmäßig entscheiden müssen und sagen müssen, das ist zu gefährlich.
Ja, plus man ist ja nicht nur, weil du vorhin gesagt hast, für sich verantwortlich. Ja, das stimmt natürlich, wenn ich alleine klettern würde. Ne? Aber in dem Moment, wo ich ja mit 2 oder 3 Leuten, sagen wir mal, von mir aus auch in einer Seilschaft drin hänge oder so, bin ich ja nicht nur für mich verantwortlich. Es ist ja schon auch noch ein Team, ne?
Ja, und das war für mich auch ein großer Schritt. Also 2014 hat es ja leider nicht geklappt, in den Vulkan runterzugehen. Und wir hatten das große Glück, dass wir dann 2015 tatsächlich mit der Hilfe von einem Fernsehsender eine komplette Expedition nochmal finanzieren konnten. Und da haben wir 4 Wochen Zeit gehabt und sollten einen Film über unsere Vulkanexpedition und diese Vulkanforschung machen. Da waren wir ein relativ großes Team und ich war dafür verantwortlich, weil alle meiner Idee und meinem Traum gefolgt sind. Wir hatten die ganze Zeit aber schlechtes Wetter. Wir saßen 3 Wochen oben im Regen rum und nichts passierte. Und da habe ich tatsächlich so diese ganze Verantwortung gemerkt, dass ich trotzdem das Team nicht in den Vulkan reinschicken kann, obwohl es irgendwie vielleicht doch ab
wo du vielleicht auch alleine, wenn du nur alleine wärst, vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hättest, aber sozusagen die Verantwortung fürs Team ein Stück mehr Vorsicht walten lässt?
Ja, auf jeden Fall. Weil der Jochen Schmoll, ein ganz, ganz toller Kameramann, der hat Familie. Das sind einfach so Faktoren, wo man sagen muss, es ist jetzt nicht nur das Team, was da ist, sondern auch deren Leben und deren Lebensumfeld und jeder hängt damit drin. Und das sind wunderbare Leute, denen man natürlich ganz nahe kommt auf so eine Expedition und die möchte man dann nicht gefährden.
Ja, oder auch zu sagen, was ist dein Traum wert, wenn du ihn auf Kosten von XYZ irgendwie verwirklichst. Das heißt aber, Angst für dich selbst oder um dich selbst spielt keine große Rolle für dich.
Nicht wirklich. Also wenn mir was passiert, das merke ich ja dann nicht in dem Sinne. Ich muss gestehen, ich hatte im Vulkan, da war ein Moment, wo ich wirklich Angst hatte. Das war, als der Basti sich dann auf die dritte Terrasse abgeseilt hat.
Der hat den Anfang gemacht sozusagen auf die dritte Terrasse.
Genau, da haben wir uns auch wieder gestritten. Also muss jeder denken, wir streiten uns ständig.
Nein, aber es ist ja, Extremsituationen schaffen manchmal solche Umstände.
Ja, aber er wollte, dass ich auf der sicheren Seite bin, dass ich sicher bin. Aber ich wollte, dass ich die erste Person bin, die diesen Punkt des Erdbodens betritt und wollte zuerst runter. Aber na gut, jetzt bin ich zumindest die erste Frau, die da unten war.
Ah, das heißt, er hat da nicht einen Meter vorher gewartet, sondern musste dann tatsächlich runter, um das Seil dann zu sichern und dann konntest du hinterher.
Ja, wir haben uns zwar gestritten, aber dann hatte ich tatsächlich zum ersten Mal Angst um den Basti gehabt, weil er nach unten ist. Und das fand ich total schrecklich, als ich dann zuschauen musste, wie mein Mann immer kleiner und kleiner und kleiner wird und ich ihn dann irgendwann gar nicht mehr sehen konnte. Und dann haben wir 20 Minuten auf den Funkspruch warten müssen. Das waren richtig lange 20 Minuten.
Ja, das glaube ich. Und dann kam der, was hat er gesagt, als er dann sich gemeldet hat?
Ich bin unten und es ist verdammt einmalig. Er ist Bayer und lässt sich nicht wirklich oft zu irgendwelchen Gefühlsausbrüchen hinreißen, aber das war jetzt tatsächlich so.
Das Maximum.
Ja, das war für mich so ein legendärer Moment, wo ich mich so gefreut habe. Ich war so erleichtert.
Kannst du das benennen, wann das bei dir angefangen hat, diese Faszination für Vulkane?
Ich war 8, als mich mein Papi mit nach Pompeji genommen hat. Dort habe ich den Vesuv gesehen und gemerkt, was für eine Auswirkung so ein Vulkanausbruch hat. Er hat ja auch dann die Menschen in dem Moment ihres Todes quasi eingefroren. Also ich habe einfach sind ja Abdrücke des Körpers, die da mit Gips ausgefüllt worden sind, was sie da vorbereitet haben in Pompeji. Und ich habe diesen Moment nicht vergessen, als ich diese Menschen in ihrem letzten Moment eingefroren gesehen habe. Und da wollte ich immer schon mal diese Urkraft der Erde selbst sehen, so einen aktiven Vulkan. Dann habe ich mir im Laufe der Weltreise, mit 18 habe ich angefangen, mit 19 war ich dann endlich bei einem Vulkan, habe ich mir diesen Traum erfüllt, habe in Vanuatu auch in den Krater vom Vulkan reingeschaut, war aber 600 Meter von dem Lavasee weg. Eigentlich wäre das die Erfüllung meines Traums, meines Kindheitstraums gewesen, aber ich habe mir dann gesagt, nee, es kann es nicht gewesen sein. Ich will da bis ganz runter. Ich will das am ganzen Körper spüren und habe gemerkt, dass eigentlich die Erfüllung vom Traum einen neuen Traum hervorgerufen hat. Und dann hat es noch ganz, ganz viele lange Jahre gedauert, bis es endlich soweit war und ich mir den Traum erfüllen konnte.
Wenn man ein bisschen auf deine Station guckt, ne? Also den Jugendforschwettbewerb, ich glaube, mit dem Geld bist du dann auf Weltreise irgendwie auch gegangen, kann man nachlesen.
Genau.
Dann warst du unter anderem, du hast in Australien studiert, du hast auf dem Schiff gearbeitet teilweise. Also dieses Abenteuergehen ist aber schon auch irgendwie in dir drin.
Ja. Also meine Eltern waren beide Lehrer. Die haben mir von früh auf beigebracht, immer alles zu hinterfragen. Also immer so, warum? Ich wollte immer Sachen wissen. Also ich war wie so ein Schwamm und wollte natürlich immer dann auch Abenteuer erleben und habe mich dafür interessiert, was andere Völker machen, was andere Menschen machen. Und ich fand es ganz toll als Kind. Wir waren in jeden Ferien vom ersten bis zum letzten Moment unterwegs mit dem Wohnmobil in ganz Europa. Und dort habe ich natürlich diese Neugier auf meine Fragen befriedigen können, weil ich habe andere Sachen gesehen, ich habe andere Fragen bekommen. Und auf der anderen Seite ist einfach dieser Wissensdurst noch viel größer geworden und auch die Lust auf fremde Kulturen und fremde Sachen.
Ulla, du hast gerade erzählt, dass 2015 dieser Versuch geklappt hat, unter anderem, weil ihr das Geld ein bisschen durch ein Filmprojekt bekommen hat. Als der Basti auf diese dritte Terrasse runter ist und du hinterhergegangen bist, du hast vorhin zweimal so eine Formulierung benutzt, sinngemäß für, dass du das am ganzen Körper spüren wolltest. Kannst du beschreiben, wie dieses Gefühl dann war, so nah an einem echten, ja aktiven Lavasee zu stehen?
Es ist wie, als würde man in ein offenes Herz blicken. Das pulsiert, das brodelt, das blubbert, das ist lebendig. Das ist wie das Herz der Erde. Der Lavasee ist 60 Meter groß und man steht direkt davor. Und dieses Gefühl, auch den Elementen ausgeliefert zu sein, diese Hitze des Vulkans, die man spürt, diese Gerüche und vor allem dieser ständig bebende Boden, das ist so eine absolute Urgewalt. So kann man sich die Entstehung der Erde vorstellen. Ich habe dieses Gefühl gehabt, dass ich im Ursprung der Erde ganz nahe bin.
Kann man sich dann überhaupt noch bewegen oder ist der Untergrund dann so in Bearbeitung, dass man eigentlich die ganze Zeit aufpassen muss, nicht umzufallen?
Nein, das geht schon. Also so sehr wackelt es nicht. Man gewöhnt sich da auch ein bisschen dran und das ist eher so ein Zittern auch. Aber ich hätte mich am allerliebsten überhaupt nicht mehr bewegt, also nicht mehr wegbewegt von diesem Lavasee. Ich hätte da stundenlang reinstarren können. Das ist so wie eine Hypnose. Also man kann da nicht genug davon kriegen. Da kommt eine Fontäne von unten hoch und spritzt nach oben und zerfällt wieder. Und dann
aber
kommt
trifft
die nächste.
Das euch dann nicht? Also ihr habt zwar Helme auf, aber müsst ihr nicht aufpassen, dass es euch dann ein bisschen treffen könnte?
Nee, das fällt tatsächlich wieder zurück in den Lavasee, weil der ist in dem Moment nicht so explosiv, dass jetzt die Sachen, dass es da eine größere Explosion geben könnte. Also wir versuchen auch den Moment natürlich abzupassen, wo er relativ gleichbleibend ist und wir haben die ganze Zeit vorher auch den See überwacht und geguckt, dass da jetzt keine Unregelmäßigkeiten sind.
Wenn du diesen Moment für dich nimmst, im Vergleich zu vielen anderen Momenten, die du ja auch schon erlebt hast, privat oder beruflich, gehört er zu den Top 3, Top 5?
Schon top, top, top.
Ja, das ist der Moment für dich?
Ja, sind natürlich die privaten Momente. So ein Heiratsantrag ist natürlich auch was
gut,
ganz, ganz Tolles.
Vulkan.
Aber ganz genau, deswegen wollte ich ja auch gerade sagen, das ist halt so ein großes Ganzes. Also dieser Vulkan hat mich schon extrem beeinflusst. Vor allem, weil ich auch diesen Traum verwirklichen konnte. Und der Moment, wo man so einen Traum, den man so lange träumt, wo ich den verwirklichen konnte, das war für mich ein großer Moment. Nämlich, ich habe gemerkt, dass man dran glauben muss. Ich habe mir das eingebildet, dass ich da runter möchte, aber ich konnte nichts. Also ich konnte nicht abseilen, ich konnte nicht klettern, ich kannte nichts über Vulkane. Ich stand da mit 19 oben am Kraterrand und habe gesagt, also ich kann nichts, aber ich kann träumen. Und dann über die ganzen Jahre mir dieses Wissen anzueignen, ich habe dann auch Umweltmanagement studiert, ich habe dann auch Vulkanführungen angeboten, dass ich einfach auch mehr über diese Vulkane lerne. Ich habe mit dem Klettern angefangen und das Ganze, was ich gemacht habe, einfach um diesen Traum zu verwirklichen, hat mich extrem geprägt und irgendwann dann dazustehen und zu sagen, ja, ich habe es geschafft, einfach weil ich da dran geglaubt habe und diese Geduld hatte und auch die Leidenschaft, die Zeit und Energie reinzustecken. Deswegen hat es geklappt. Das war ein ganz großer Moment, weil ich gemerkt habe, man kann, wenn man nur will.
Hast du irgendwann Sorge gehabt, das nicht zu schaffen?
Also der Wetterfaktor ist extrem unsicher. Wir haben 4 Wochen lang Zeit gehabt und als wir dann immer noch im Regen saßen und nichts gemacht hatten, da habe ich wirklich richtig Angst gehabt, weil ich habe dann auch gar nicht mehr richtig geschlafen und irgendwann geht die Zeit aus und da denkt man sich, oh weia, wenn es jetzt nicht klappt, aber gut, ich hätte gewusst, wenn es da nicht klappt, wäre ich im nächsten Jahr auch wieder dort gewesen. Also ich wusste, dass ich dann schon immer Mittel und Weg finde, dass ich es doch realisieren kann.
Hatte ich der Moment, was ja lange vorher darüber nachdenken können, dass einfach Zeit gab, dich darauf vorzubereiten, dich auch dem Vulkan zu nähern, das heißt, du kriegst auch so ein Gefühl für den Vulkan. Ist der Moment so gewesen, wie du es dann auch erwartet hast oder irgendwie noch anders?
Interessanterweise habe ich mir den Moment nicht vorgestellt.
Okay, gab es keine Gedankenspiele im Sinne von, dann stehe ich da unten, dann mache ich das und das oder so?
Mm-mm. Für mich war es eher wichtig, dass ich da runterkomme, aber was mich dann da unten erwartet oder was ich eigentlich dann da unten genau will, was ich mir von dem Moment verspreche, diese Gedanken hatte ich nicht. Ich wusste nur, ich möchte es, aber ich wusste nicht wirklich, warum.
Weißt du das heute?
Ja, ich habe dann die Antwort gekriegt, als ich am Lavasee stand. Ich habe nämlich gemerkt, okay, also ich muss eigentlich dann eine traurige Begebenheit noch sagen. Als ich 15 war, hat sich nämlich mein Vater umgebracht. Der hat Selbstmord begangen. Und ich glaube, seit dem Moment suche ich die Antwort, warum das Leben so wertvoll ist. Weil ich wissen wollte, warum hat er es weggeworfen. Und ich habe dann gemerkt, als ich dann da unten bei dem Vulkan stand, dass ich lebendig bin. Das ist so ein absolut intensives Gefühl des Lebens, wenn man da unten steht. Man ist ganz, ganz klein, die Natur ist so groß, aber ich durfte trotzdem dort sein und diesen Moment erleben. Das war für mich das pure Leben. Und mein Vater wollte das nicht mehr, der hat das weggeworfen. Und ich habe dann gemerkt, vielleicht, weil er das nicht mehr wollte, kann ich das heute so intensiv erleben, weil ich mir so früh auch schon darum Gedanken machen musste. Ich glaube, deswegen wollte ich auch runter, weil man in so einem Moment diesem Ursprung des Lebens, diesen ganzen Sinnfragen am nächsten ist. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens hat sich dort für mich eigentlich beantwortet.
Bist du dadurch zufriedener geworden oder vielleicht auch, keine Ahnung, mehr ins Reine damit gekommen, was dein Papa gemacht hat? Du sagst selbst, er hat es weggeworfen. Da spielt ja auch immer noch so ein bisschen eine Wertung, wenn man so sagen will, mit.
Ich bin definitiv gelassener geworden und eine Zeit lang natürlich als Kind, da war ich extrem sauer, dass er uns alleine gelassen hat, dass er diesen einfachen Weg gewählt hat. Aber ich habe verstanden, warum er die Frage nach dem Sinn des Lebens gesucht hat. Er wollte wissen, warum wir hier sind und ich habe dann meine Antwort bekommen. Ich habe nämlich gemerkt, dass diese Sinnfragen total egal sind, weil wir viel zu klein für diese großen Fragen sind. Und deswegen ist eigentlich der Sinn des Lebens das Leben an sich.
Heißt das in der Konsequenz für dich auch, jetzt hast du das vielleicht für dich gefunden und hast da eine Antwort gefunden, dass solche Expeditionen für dich jetzt nicht mehr so wichtig sind? Oder ist es vielleicht sogar so, dass du sagst, ich habe mich so lebendig in dem Moment gefühlt, das ist eigentlich was ich mehr in meinem Leben haben möchte, jetzt erst recht?
Also für mich sind es nicht unbedingt die Expeditionen, sondern die Fragen und diese Neugier, die ich auch schon als Kind hatte. Einfach, warum gibt es den Vulkan? Was treibt, also warum spuckt der? Warum, wie bewegt sich die Erde? Wie funktioniert das alles? Und die Neugier ist natürlich noch viel größer geworden, weil wenn man eine Frage beantwortet, dann öffnen sich sofort 100.000 andere. Natürlich möchte ich so viele Expeditionen wie möglich, weil nur in solchen, man muss ja natürlich auch vor Ort sein, um einfach spannende Dinge zu erleben und man muss auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Ich war beispielsweise jetzt dieses Jahr bei Mount St. Helens in Amerika, wo wir
Westküste.
Ganz genau, wo wir eben auch geforscht haben mit einem Team von Vulkanologen und Wissenschaftlern. Das war so extrem spannend, einfach ganz andere, also da ging es um Eishöhlen und einfach ein ganz anderes Umfeld, aber auch diese Neugier auf den Ursprung der Erde zu befriedigen, das ist für mich wirklich eine treibende Kraft.
Gibt es einen neuen Traum?
Also ich würde total gerne mal zum Erebus in die Antarktis. Das ist ein aktiver Vulkan mitten im Eis. Ich bin da schon seit längerem dabei. Das ist aber relativ schwierig und natürlich extrem teuer. Aber ich wurde jetzt beispielsweise auch in den Explorers Club in New York aufgenommen, die sehr, sehr gute Verbindungen zu den Forschungen im Eis haben. Ich habe jetzt auch mit dem Mount St. Helens auch mich so ein bisschen mit diesen Gletscher- und Vulkanaspekten befasst. Also ich bin da dran. Aber ich habe jetzt ein neues Projekt. Das ist auch ein Traum. Nämlich, wir möchten die Gegend vor unserer eigenen Haustüre besser kennenlernen. Immer nur am anderen Ende der Welt Expeditionen machen. Es gibt bei uns auch so viel zu entdecken. Und wir möchten in ganz Europa, in jedem europäischen Land, den jeweils höchsten Berg besteigen. 47 Länder, 47 Berge, 470 Tage. Abenteuer Europa.
Ulla Lohmann war in Vanuatu, auf einer kleinen Insel, in einem Vulkan mitten in der Südsee. Und möchte vielleicht auf einen Vulkan, der mitten im Eis ist. Und für heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.